Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt für diesen Sonntag hören wir Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Sage mir, mit wem du Umgang hast, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Dieses Sprichwort, liebe Gemeinde, kennen wir. Und genauso dachten und murrten damals schon die gläubigen Juden in Israel über diesen Jesus. Dieser ist doch ein Freund der Zöllner und Sünder. Der geht mit ihnen ins Haus hinein, der isst sogar mit ihnen. Ist ja klar, gleich und gleich, gesellt sich gerne. Aber genau diese menschliche Ablehnung, die Jesus da entgegengebracht wurde, ja sogar die Verurteilung seines Handelns, die macht uns umso mehr deutlich, wer Gott im Himmel, der Vater von uns, wirklich ist. Hier erfahren wir auch ganz genau, wo der Auftrag liegt, den Jesus von seinem Vater bekommen hat. Denn hier an diesem Punkt schlägt Gottes Herz. Und das will ich heute Morgen in drei Abschnitten entfalten. Erstens, Gott sucht Verlorene. Wenn Sie das Lukas-Evangelium einmal ganz im Zusammenhang lesen, liebe Gemeinde, dann merken Sie, dass immer wieder an vielen Stellen betont wird, dass Jesus der Heiland der Sünder ist. Und genau das hatten insbesondere die Zöllner, die damals sehr verhasst waren unter den Juden, weil sie eben den Römern auch gedient hatten und sich oft in die eigene Tasche gewirtschaftet hatten. Dass Jesus der Heiland der Sünder ist, hatten gerade jene Zöllner und auch andere Sünder immer wieder im Inneren gespürt. Und deshalb kamen gerade diese Menschen, die ausgegrenzten Menschen, kamen immer wieder zu Jesus und wollten ihn hören. Sie spürten, da ist einer zu uns gekommen, der sieht uns, der nimmt uns ernst, der nimmt uns an. Sie spürten, das, was er zu sagen hat, sein Evangelium, das ist unsere Rettung. Nun müssen wir uns fragen, heute, wie ist das bei uns? Haben wir als Gemeinde Jesu offene Zugänge für Sünder? Und wenn solche Menschen in Kontakt mit uns kommen, nehmen wir uns für sie Zeit? Essen wir mit ihnen? Sprechen wir mit ihnen über das Evangelium, über die frohe Botschaft, die auch ihnen gilt? Haben wir ein Herz für Evangelisation und Mission, also für die Weitergabe von Gottes Wort? Haben wir ein Herz, das auch andere zum Glauben finden und gerettet werden? Haben wir offene Gemeindekreise, offene Hauskreise? Und jeder von uns sprechen wir unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde auf den Glauben an Jesus Christus an? Erzählen wir ihnen von der Rettung aus der Verlorenheit, von der Rettung ins ewige Leben hinein? Jesus hat genau das getan. Jesus handelte messianisch, und zwar so, wie es bereits Jahrhunderte zuvor im Propheten Hesekiel Kapitel 34 geschrieben steht. Dort lesen wir: Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von der Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. In diesem prophetischen Wort wird die Gottesbewegung beschrieben, liebe Gemeinde. Er, der lebendige Gott, er sucht Verlorene und Verirrte. Und ein verlorenes Schaf, es braucht eben Hilfe. Ein verlorenes Schaf kann sich selbst nicht helfen. Es braucht Rettung, es braucht einen Retter. Und genau diese Frage hat über viele Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder viele Menschen beschäftigt. Auch unseren großen Reformator Martin Luther, der sich immer wieder mit einer Frage selbst quälte, nämlich mit der Frage, wie kann ich als kleiner, sündiger Mensch vor dem gerechten und lebendigen Gott überhaupt bestehen? Wie kann ich als Mensch mit meiner Schuld vor die Heiligkeit Gottes treten? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und was hat Martin Luther nicht alles versucht, um sich in einen Zustand zu bringen, dass er vor Gott gerecht sein könnte? Er hat auf vieles verzichtet. Er hat Askese betrieben. Er hat seinem Studium der Juristerei abgeschworen und ist ins Kloster gegangen und ist Mönch geworden. Er hat eine Pilgerfahrt nach Rom übernommen, ist dort die Treppen auf Knien hochgerutscht, hat sich die Knie wund gescheuert, alles mit dem Ziel, vor Gott Gerechtigkeit erfahren zu können. Martin Luther hat selbst Geißelungen an sich vollübt. Aber umso mehr Martin Luther tat, umso größer wurde seine innere seelische Not. Und dann hat Gott ihn gefunden. Durch ein Wort aus Römer 3, Vers 28. Da hat eines Tages Gott Martin Luther ganz persönlich ins Herz gesprochen mit diesem alten Vers aus dem Paulusbrief an die Römer. Und dieses Wort ist Martin damals zum Glaubensdurchbruch geworden. Es hat ihm verholfen, zu einem frohen, gelösten Kind Gottes zu werden, die Gnade Gottes zu empfangen. Es hat diesen Mann, der so gebeugt war unter seiner Sündenlast, zu einem freien Christenmenschen gemacht, zu einem Zeugen Christi, und von dem, was er anstoßen durfte in der Reformation, profitieren wir ja heute noch. Und dieses Bibelwort heißt: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Jesus ist also der, der sucht. Wir sind gottgesuchte Menschen. Und dieser Weg Gottes, er führt eben von oben nach unten. Und das, liebe Gemeinde, ist in allen Religionen dieser Welt genau andersherum. Die Religionen dieser Welt, die schicken den Menschen auf einen religiösen, vergeblichen Weg, damit sie durch Leistung, durch Werke von unten nach oben kommen, sich den Himmel selbst verdienen sollen. Diese Religionen, sie reden von Wegen, wie Menschen sich also dem Göttlichen, der göttlichen Heiligkeit nahen sollen. Aber wir Menschen, wir können tun, was wir wollen. Wir können sogar die ganze Welt auf den Kopf stellen. Wir können sogar buddhistisch meditieren. Wir können Yoga betreiben. Wir können, wenn wir es wollen, sogar die Scharia einhalten. Das alles kann und wird uns aber nicht die Erlösung bringen. Das wird uns nicht den Frieden mit dem lebendigen Gott bringen. Das wird uns nicht in die ewige himmlische Herrlichkeit Gottes erretten können. Der Glaube an Christus ist etwas ganz anderes. Die Bibel, die verkündet uns etwas anderes, nämlich einen Gott, der uns Menschen sucht. Der allmächtige, lebendige Gott, er kommt vom Himmel auf die Erde. Er entäußerte sich selbst, wie es Paulus einmal schreibt, und wurde Mensch. Er nahm Knechtsgestalt an in seinem Sohn Jesus Christus. Und das alles nur mit dem einen Ziel, um dir und mir zu begegnen, um uns Menschen zu begegnen und uns zu erretten. Und deshalb geht der Heilsweg nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Es gibt nur diesen einzigen Weg zur Rettung, und dieser Weg, er trägt einen Namen: Jesus Christus. Das müssen wir uns klar machen, liebe Gemeinde. So sieht uns Jesus an. Jesus sieht uns als Menschen an, so wie verlorene, verirrte Schafe, die auf diesem Globus herumwandeln. Menschen ohne Gott. Menschen vertrieben aus ihrer Gottesbeziehung, aus dem Paradies. Menschen ohne Orientierung. Menschen ohne Hoffnung. Menschen ohne Errettung. Und die Frage an uns, die wir Jünger und Nachfolger Jesus sind: Haben wir heute auch die gleiche Sichtweise wie Jesu? Haben wir einen Blick für verlorene und verirrte Menschen? Oder stellen wir uns eher auf die Seite der Pharisäer und sagen: Na ja, die sind ja selber schuld, mit denen wollen wir bitteschön überhaupt nichts zu tun haben, die sind es ja gar nicht wert. Die lassen wir links liegen, da machen wir einen Bogen darum. Liebe Gemeinde, wir sind als Nachfolger Jesu, als Gemeinde Jesu, doch kein elitärer Club. Wir sind keine Wohlfühlgesellschaft, die einmal in der Woche sich trifft und ja, sich's gut gehen lässt im Gottesdienst. Wir sind kein Interessenverein, weil wir alle einfach Jesus bewegt sind. Nein, wir sind als christliche Gemeinde viel mehr. Wir sind als christliche Gemeinde, als Nachfolger Jesu, in einen Rettungsnotdienst hineingestellt. Wir sind immerhin oder immerzu im Einsatz für Verlorene und Verirrte. 24 Stunden lang, die ganze Woche hindurch, 7 Tage lang, immer und immer wieder, weil es immer in unserem Einsatz um Leben oder Tod geht. Das, was auf irdischer Weise, auf körperlicher, menschlicher Weise das Rote Kreuz erfüllt, mit einem Notdienst rund um die Uhr, dass die Menschen ihr irdisches Leben nicht ja vorschnell verlassen müssen, dass sie nicht zum Tode kommen. Das ist unsere Aufgabe übertragen in himmlischem Sinne als Gemeinde Jesu. Wir sind der Rettungsnotdienst, das Rote Kreuz für den Himmel, damit Menschen in dieser Welt nicht verloren gehen, sondern die Ewigkeit bei Gott finden können. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott geht dem einzelnen Menschen nach. Was Jesus uns hier in diesem Gleichnis erzählt, liebe Gemeinde, das lebt Jesus selbst vor. So ist beispielsweise Jesus bei dem verachteten Zöllner Zachäus eingekehrt in sein Haus. Was für ein Skandal war das damals in den Augen des Volkes Israel. Dieser Jesus, der für sich in Anspruch nimmt, der Messias Gottes zu sein, der kehrt ein bei einem Zöllner, bei einem Sünder. Wir haben vorhin gehört, was die Menschen darüber dachten. Aber wie hat Zachäus reagiert? Er hat gespürt, das ist die Stunde seines Lebens, die Chance seiner Rettung. Er hat gespürt, wer ihm da gegenüber sitzt, wer in sein Haus eingekehrt ist. Und Zachäus hat in derselben Stunde sein Leben bekehrt. Er hat Jesus aufgenommen, nicht nur aufgenommen in sein Haus, sondern aufgenommen in sein Leben. Und Jesus sagt zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Oder denken Sie an jene Frau am Jakobsbrunnen, jene Frau, die schon viele Männer hatte, wie es in der Schrift steht. Und weil sie sich geschämt hat, weil sie schon so viele Männer hatte, ist diese Frau zur Mittagszeit, zur höchsten Stunde, wo die Sonne ganz hoch steht, in der prallen Sommerhitze, ist diese Frau zum Brunnen gegangen, dass sie von anderen nicht gesehen wird. Normalerweise gingen die Menschen damals früh morgens oder spät abends Wasser holen. Nein, sie wollte heimlich an diesen Brunnen, weil sie sich schämte über ihr Leben, über ihre Schuld. Und dann kam Jesus an diesen Brunnen und er sah diese Frau an. Nicht nur äußerlich, er kannte sofort, was in ihrem Leben los ist. Er sagte zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Er hat gesehen, welche Not diese Frau in ihrem Leben aufgehäuft hat durch ihre falschen Beziehungen. Und sie lebt wieder in einer unzüchtigen falschen Beziehung. Aber Jesus spricht diese Frau an. Allein eine Frau anzusprechen war damals schon ein Skandal in der Öffentlichkeit. Und eine solche Sünderin ist erst recht. Aber diese Frau, sie erkannte in jener Stunde den Messias, ihr Heil. Und dieser ist wahrlich der Weltheiland. So lautet das Bekenntnis jener Frau damals zur Mittagszeit am Jakobsbrunnen. Dieser ist wahrlich der Weltheiland. Diese Rettung, dieses Evangelium, liebe Gemeinde, das ist keine Massenware. Das ist nicht etwas, was wir massenweise in Flugblättern aufdrucken können und diese Welt hinausschmeißen sollen. Nein, Evangelium, Weitersagen der frohen Botschaft, das geht in erster Linie von Mensch zu Mensch. Das geht per Du. Es läuft über die persönliche Ansprache, die persönliche Beziehung. Und eine christliche Gemeinde ist immer nur so missionarisch wachsend und lebendig, wie sie selbst mit ihren Gliedern diese Einzelsuche von Menschen auch praktiziert. Und das ist für die Gemeinde nicht nur ein Auftrag für den Pfarrer, der soll das mal schön machen. Nein, wir sind alle, jeder Einzelne von uns, genau in diesen Auftrag von Jesus hineingestellt, auf die Einzelsuche gestellt, dass wir einzelnen Menschen nachgehen sollen und ihnen das Evangelium verkündigen. Und zwar ganz unabhängig von unserem Alter, von unserem Geschlecht, von unserer Bildung, von unserer Begabung. Das spielt alles gar keine Rolle. Als Christen, als Jünger Jesu sind wir von Jesus selbst in diesen Auftrag hineingestellt. Und bei diesem Auftrag, den wir als Gemeinde Jesu haben, da geht es nicht darum, dass wir als Gemeinde oder als Kirche in dieser Welt groß werden. Da geht es nicht, dass wir große Dinge und große Gemeinden erschaffen, wo die ganze Welt staunt und schaut, was die da alles drauf haben und tun. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass wir im Kleinen treu bleiben. Jeder Einzelne von uns, wir als kleine Gemeinschaft, treu bleiben in dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, anderen Menschen das Evangelium zuzusagen, auf ihr Angesicht, in ihr Leben hin zuzusagen. Olaf Latzel hat es einmal so ausgedrückt: Als Christen leben wir nicht erfolgsorientiert, sondern auftragsorientiert. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das ist das, was zählt und was wir umsetzen sollen. Und das ganz Schöne, Soziologen haben das auch schon längst untersucht und auch bestätigt. Es ist einfach so, die allermeisten Menschen, die zum Glauben an Jesus finden, die tun das nicht in Großveranstaltungen. Auch wenn wir manchmal meinen und staunen, na, da war jetzt eine große missionarische Versammlung, da sind so und so viele Menschen zum Glauben gekommen. In der Summe kommen die meisten Menschen zum Glauben, indem sie von Mensch zu Mensch angesprochen werden, in das Evangelium dargelegt werden, sie eingeladen werden zum Gottesdienst oder zu Gemeindeveranstaltungen, wenn Beziehung zu Menschen gebaut wird. Das ist das Entscheidende, was wir tun sollen, Beziehung zu den Menschen zu bauen, dass noch viele gerettet werden und viele Zugang finden zu Jesus Christus. Jesus sucht genau dieses eine verlorene Schaf. Dieses eine war ihm so wichtig. Und das tut er bis heute. Bis heute will Jesus dem einzelnen Menschen nachgehen. Keiner ist bei Gott verloren. Keiner ist von Gott aufgegeben. Und Jesus ist gekommen, um den Einzelnen heimzutragen, heim zu seinem himmlischen Vater. Und da bin ich jetzt schon beim dritten und letzten Punkt. Gott will uns finden. Den Auftrag, den wir von Jesus empfangen haben, liebe Gemeinde, Das ist allerdings ein Auftrag, der von uns ganzen Einsatz erfordert. Das können wir nicht einfach so nebenbei tun. Da sind wir als Christen ganz und gar gefordert. Denn Gott selbst hat ja alles eingesetzt, was er hat, um das Verlorene zurückzubringen. Gott hat wirklich alles eingesetzt. Er hat den Himmel verlassen. Er hat sich selbst erniedrigt, um uns, seinen Geschöpfen, ganz nahe zu kommen. Der himmlische Vater hat seinen eigenen Sohn von seinem Herzen losgelassen, ihn auf die Erde gesandt, damit er uns Menschen, uns Sündern begegnen kann, dass er uns ja das Heil erwirken kann auf Golgatha, dass er uns das Evangelium verkünden kann. Johannes schreibt es in seinem Evangelium so schön: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn du diesen Jesus Christus gefunden hast, oder vielmehr, wenn er dich gefunden hat, dann hast du das ewige Leben. Dann bist du aus deiner Verlorenheit hineingekommen in die ewige Heimat im Himmel. Und das ist doch wunderbar. Und das soll aber nicht bei jedem von uns nur persönlich gelten, sondern wir sind dann automatisch eben hineingestellt in den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nämlich genau das anderen Menschen zu bezeugen, anderen Menschen weiterzusagen, dass wir uns eben aufmachen zu den Verlorenen, zu den Verirrten, zu den Heimatlosen, dass wir ja nicht als Gemeinde Jesu uns schön einkuscheln in unseren schönen Gemeinderäumen und glücklich sind, wenn wir einmal in der Woche miteinander Kaffee trinken können. Das war nicht der Plan und der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Nein, Jesus sucht. Er sucht, bis er findet. Und wie lange ist unser Herr und Meister dem Petrus nachgegangen? Lesen Sie das mal nach. 3 Jahre lange Unterricht hat Petrus genossen. 3 Jahre in unmittelbarer Nähe von Jesus. Und dieser Petrus lernte so schwer. Und selbst nach 3 Jahren setzte Petrus immer noch auf sich selbst, auf sein eigenes Vermögen. Kurz vor der Leidensgeschichte Jesus sagt Petrus: Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. So tönt es Petrus selbstbewusst hinaus. Und dann kam seine tiefste Stunde, die Stunde, wo er versagte, wo er seinen Herrn und Heiland verleugnete. Aber Jesus ließ ihn nicht fallen. Jesus ließ ihn nicht gehen, sondern Jesus findet ihn. Und zwar nach seinem Tod am Kreuz, nach seiner Auferstehung, in der Zeit, wo Jesus noch 40 Tage als Auferstandener auf dieser Welt wandelte. Da ging er diesem Petrus nach und suchte ihn auf. Und so begab es sich am See Genezareth am Ufer. Und da trat Jesus dem Petrus gegenüber und fragte ihn 3-mal: Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Erst in diesem Moment, liebe Gemeinde, wird der Petrus ein wirklich Gefundener, ein Erretteter. Das war die Heilsstunde des Petrus, so wie damals die Heilsstunde bei der Frau am Jakobsbrunnen oder die Heilsstunde des Zachäus in seinem Hause. Und Jesus beauftragte diesen Versager, diesen Verleugner, diesen Petrus beauftragt Jesus mit der Leitung der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Der Petrus war also der erste Nachfolger im Pastorenamt von Jesus. Genau diesen Versager hat Jesus gesucht, gefunden und beauftragt. Und Jesus hat ihn beauftragt mit dem dreimaligen Wiederholung dieses Wortes: Petrus, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Genauso hat Jesus also die Verlorenen gesucht. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt so an einzelne Lebensabschnitte, Lebenssituationen, die du erfahren hast. Ja, Lebensbegegnungen in deinem Leben, Vielleicht liegen die lange zurück. Vielleicht damals als Konfirmand. Da hast du am Altar Ja gesagt, Ja zu Jesus, dich zum Glauben an den lebendigen Gott bekannt. Aber dann kam so vieles in deinem Leben dazwischen. Die Ausbildung, die erste Freundin, Karriere, Familie, was auch immer. Und dein Christsein, dein Glaube, dein Vertrauen, das ist Stück für Stück einfach weggerutscht, verschwunden, in den Hintergrund gerückt. Aber auch dich will Jesus nicht verloren geben. Er geht dir nach. Er sucht dich, weil er dich liebt. Und es wird Zeit, dass du dich neu ihm zuwendest, dass du neu dich bekennst zu dem lebendigen Herrn, dass du neu immer wieder und regelmäßig in die Gemeinde der Gläubigen gehst und dass du vor allem den Auftrag, den Jesus auch dir gegeben hat, beherzigst. Dass du Menschen in deinem Umfeld nachgehst, ihnen den lebendigen Herrn verkündigst, sie einlädst zum Gottesdienst, einlädst, das Evangelium zu hören, damit auch diese Menschen gefunden werden. Jesus geht den Menschen nach. Er lässt nicht locker. Er möchte das Verlorene heimbringen. So wie der gute Hirte das Schaf auf seinen Schultern trägt. Ich habe Ihnen unten ein Bild mitgebracht. Das hängt zu Hause über meinem Bette. Der gute Hirte hat das Verlorene gesucht. Er trägt jetzt das Schaf auf seinen Schultern. Liebevoll, helfend, voller Freude. So finden Menschen Heim zu Gott. Und vielleicht haben Sie nachher mal Freude, etwas näher an dieses Bild heranzugehen. Und ich brauche das gar nicht groß zu erklären. Sie werden so viel Freude und Schönheit in diesem Foto finden. Und vor allem vielleicht für die Amelia, für die Kinder ist es wunderbar, ja, den Heiland Jesus Christus auf einem Bild so entdecken zu dürfen, was er für uns tut und tat. Und liebe Gemeinde, genau das allein ist auch der einzige Sinn, das einzige Ziel, warum wir überlegen, eine Gemeinde zu gründen. Nicht zu unserem Wohlergehen, sondern darum, dass wir gerufen sind, uns in den Auftrag Jesu hineinzustellen, hineinstellen zu lassen. Nämlich, dass wir verlorene, verirrte und heimatlose Menschen hier in der Südpfalz aufsuchen, ihnen nachgehen, ihnen das Evangelium bezeugen. Und ihnen einen Weg bahnen zum lebendigen Gott, dass sie in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinkommen und in seine Gemeinde hineinfinden, dass sie eine Heimat finden. Und jedes Mal, wenn das geschieht, liebe Brüder und Schwestern, jedes Mal, wenn das geschieht, wenn eine einzelne Seele gerettet wird, dann dürfen wir ein riesengroßes Freudenfest feiern. Und zwar nicht nur hier auf der Erde, dann feiert der ganze Himmel mit. Wegen einer einzigen verlorenen Seele, die gerettet wird. Ein Riesenfeuer, Freudenfest im Himmel und auf Erden. Lasst uns also die Freude nicht vergessen. Die Freude über jeden Menschen, der mit Jesus lebt. Die Freude über jeden Menschen, der zu Jesus Christus gefunden hat. Lasst uns die Freude im Himmel und die Freude auf Erden darüber nicht vergessen. Und lasst uns beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.